Moin auch von meiner Seite. Schön, dass ihr alle da seid zu diesem ersten Gottesdienst im neuen Jahr. Mit Blick auf die Allianz-Gebetswoche möchte ich auch noch darauf hinweisen, hinten liegen Hefte aus, die 1-Hefte. Und da sind auch schon erste Informationen zur Allianz-Gebetswoche. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr euch dafür interessiert, um welches Thema es geht. Dieses Jahr geht es um Pilgerreise, also als Pilger unterwegs. Und wir haben ja dann die Allianz-Gebetswoche am Montag in Holln, Mittwoch bei uns und am Freitag in Detern. Dazu seid ihr ganz herzlich eingeladen. Frühstück ist ja bei euch schon so ein bisschen her. Ich weiß nicht, wer von euch hat gerade so ein bisschen Durst? Meldet euch mal, wer hat ein bisschen, hat jemand von euch Durst? So, ein bisschen Durst jetzt, ja? Ich habe hier was für euch. Eine kleine Trinkprobe. Wer von euch ist mutig? Sven, komm. Super. Such dir ein Gläschen aus, aufmachen und einfach trinken.
Grün oder blau?
Okay.
Auf Ex?
Ich würde es dir nicht empfehlen. Probier's mal.
Lecker Salzwasser.
Gut, jetzt kannst du hinterher noch mit dem normalen Wasser spülen, damit der ganz eklige Salzgeschmack rausgeht. Okay. Ist aber nicht so angenehm, das Salzwasser. Das muss man nicht so, also auf Ex wäre nicht so gut gewesen.
Nee, wäre keine gute Idee.
Danke. Ein Applaus für Sven. Sieht ja erstmal auf im ersten Blick komplett gleich aus. Ich habe heute Morgen auch von dem Salzwasser nur einen kleinen Schluck genommen und musste gleich ausspucken. Das ist kein guter Geschmack, also muss man nicht haben. Wir in Europa haben ja echt eine komfortable Situation und erst recht, ich meine, wenn man es hier so rausguckt, alles grün und wir haben ja mit Wasser kein Problem hier im Norden. Würde ich mal so ganz dezent behaupten, wir haben eher zu viel davon als zu wenig. Von daher kennen wir das eigentlich auch nicht, was es heißt, wirklich Durst zu haben. Bei uns wird es auch im Sommer nicht so brutal heiß wie jetzt woanders. Aber wer von euch hat mal schon so richtig, richtig Durst gehabt, richtigen Durst erlebt, wo einem echt die Kehle zugeschnürt war, sich wie Schmirgelpapier anfühlte? Herbert hat schon mal so richtig Durst erlebt. Im Krieg war das oder später? Im Krieg, ne? Wenn das Wasser plötzlich doch nicht mehr so zahlreich war. Blut hatte so dezent. Hier in Deutschland oder im Ausland? Im Ausland in der Wüste, ja, das glaube ich gern. Also, ist kein angenehmes Gefühl, oder? Nee. Was ist der erste Gedanke, den man dann hat? Wasser, ne? Genau. Willst du Salzwasser? Nein? Ich habe hier Wasser. Das ist ein brutales Gefühl, wenn man Durst hat. Und ich kenne das im Sommer nur, wenn man so, wie ich meine, leicht Durst hat. Also wenn, für unsere Gefühle ist das dann vielleicht schon schlimm, aber wenn man einen kompletten Tag vielleicht in der Wüste ohne Wasser gewesen ist, dann weiß man erst, was Durst ist. Aber selbst wenn es hier warm ist und man hat Durst, dann ist das einfach ein schlimmes Gefühl, wenn man merkt, das zieht sich alles im Hals zu. Und der erste Gedanke ist, ich brauche was zu trinken. Ich brauche etwas, was mich jetzt erfrischt, was mich kühlt, was einfach angenehm ist. Und das Schlimmste ist, wenn man feststellt, ich habe jetzt gerade nichts zu trinken. Ich kann meinen Durst nicht stillen. Das ist ein ganz schlimmes Gefühl. Und wir wollen uns heute mit der Jahreslosung beschäftigen. Nicole hat sie gerade schon vorgelesen. Und die hat etwas eben, ich denke von den Aussagen her, etwas mit zu tun mit dem, was wir uns sehr gut vorstellen können, wie wir uns sehr gut hineinversetzen können. Dieses Bild vom Durst und vom Wasser, das erfrischt. Unser Körper besteht zu 65% aus Wasser. Also 2/3 unseres Körpers ist Wasser. Und deshalb brauchen wir Wasser. Wir können 3 Wochen ohne Essen überleben. Ich vielleicht sogar noch ein paar Tage länger als jetzt vielleicht ein Enno oder so. Das ist natürlich dann auch immer darauf, wie viel Polster man sich vorher angebaut hat für solche Situationen. Aber bis zu 3 Wochen kann ein Mensch ohne Nahrung überleben. Wisst ihr, wie lange ein Mensch ohne Wasser überleben kann? 3 Tage. Vielleicht 4. Aber dann ist irgendwann einfach Schluss. Wir brauchen Wasser. Wasser ist ein Grundbaustein des Lebens. Und ich denke, deshalb kann man diese Aussage der Jahreslosung sehr gut verstehen, auch wenn man vielleicht nicht jedes Detail daraus gleich erfasst hat. Sie steht in der Offenbarung und ich möchte aus einer anderen Übersetzung den Text lesen, zusammen mit Vers 5, der direkt davor steht. Der hilft, diese Jahreslosung nochmal anders einzusortieren. Wir befinden uns in Kapitel 21, dort, wo Gott die neue Welt erschafft. Und jetzt lesen wir in Vers 5. Er, also Gott, der auf dem Thron saß, sprach, seht, ich mache alles neu. Und er sagte, schreib es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Er sagte zu mir, sie, also diese Worte, sind in Erfüllung gegangen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Und jetzt, wer durstig ist, den werde ich umsonst aus der Quelle trinken lassen, aus der das Wasser des Lebens strömt. Wie erwähnt, Gott baut hier in diesem Kapitel aus den Trümmern der alten Welt, die korrumpiert ist, die kaputt gemacht wurde durch das Böse in dieser Welt, baut er eine neue Welt. Er erschafft etwas Neues. Himmel und Erde werden vergehen und es wird alles neu werden. Gott herrscht in dieser Welt. Das Böse wurde vertrieben. Es hat keinen Platz mehr in dieser neuen Welt. Es gibt kein Leid mehr, keine Trauer. Es gibt keinen Schmerz. Es gibt nichts mehr, was den Menschen einschränkt, schadet oder in die Irre führt. Und in diese neue Welt hinein spricht jetzt Gott diese Worte, die wir gehört haben. In Vers 5 sehen wir eine Verbindung zur Schöpfungsgeschichte. Das ist ja das, was uns in unserer Expeditionenreihe, die nächsten Sonntag weitergeht, übernächsten Sonntag weitergeht, beschäftigt. Gott erschafft die Welt. Und hier erschafft er sie neu. Es ist eine Neuschöpfung. Und am Anfang hat er die Welt aus dem Nichts herausgerufen, durch seine Worte. Und hier sehen wir, wie er jetzt aus dem Alten mit seinen Worten etwas Neues entstehen lässt. Eine komplette Erneuerung, eine neue Welt wird erschaffen. Und in Vers 6 sehen wir dann, wie er sagt, es ist geschehen. Das, was ich gesagt habe, das ist passiert. Auch hier wieder, wie beim Schöpfungsbericht. Die Kraft seiner Worte genügt, um Wirklichkeit zu erschaffen, um Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist Gott, das ist seine Macht. Er spricht und es passiert. Aber hier sehen wir auch eine Verbindung. Siehe, es ist geschehen, es ist vollbracht. Eine Verbindung zu Jesus am Kreuz. Seine vorletzten Worte am Kreuz sind, es ist vollbracht. Das, was Jesus tun wollte, das ist geschehen am Kreuz. Und noch eine Verbindung zu Jesus finden wir in Vers 6, wenn er sagt, Gott sagt, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Also Alpha und Omega, der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Wir würden heute sagen, ich bin das A und das Z. Und im Griechischen ist es Alpha und Omega. Und so hat sich Jesus dem Johannes vorgestellt im ersten Kapitel von der Offenbarung. Hat gesagt, ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Anfang und das Ende. Also hier sehen wir wieder eine Verbindung ganz tief zu Jesus. Und dann der Vers der Jahreslosung selbst. Wer Durst hat, dem werde ich geben vom Wasser des Lebens umsonst. Und auch hier wieder eine Querverbindung zu Jesus, zur Geschichte mit der Frau am Jakobsbrunnen. Ich weiß nicht, ob ihr das so vor Augen habt. Jesus begegnet einer Frau aus Samarien. Und sie unterhalten sich, sie soll ihm Wasser geben und er sagt dann, ich kann dir auch Wasser geben. Du hast Durst, aber ich kann dir Wasser geben, von dem du nie wieder Durst haben wirst. Ich kann dir Wasser geben, das lebendig ist. Und auch an anderen Stellen im Johannesevangelium spricht Jesus immer wieder über Wasser und Durst, auch über Nahrung, von der man nicht mehr hungrig werden wird. Und diese Querverbindung, die wir hier so alleine in diesen zwei Versen finden, ist auch ein Schlüssel zum Verstehen der Offenbarung. Wir finden dort immer wieder Querverbindungen zu anderen Texten in der Bibel, Bilder, die sich wiederholen in anderen Texten der Bibel. Und wenn wir die Offenbarung verstehen wollen, dann ist es wichtig, dass wir diese Querverbindungen sehen. Die Bezüge hier zu Jesus sind ganz bewusst gewählt in unserem Text. Die Erneuerung, die wir hier sehen, dieses neue Leben, diese neue Welt, das er anbietet, das alles kann nur deshalb geschehen, weil Jesus ans Kreuz gegangen ist, weil er das möglich gemacht hat, weil er es vollbracht hat durch sein eigenes Opfer. Ohne Jesus wäre das nicht möglich, wovon wir hier lesen. Aber das, was am Kreuz geschehen ist, ist ein Anfang. Ein Anfang der Erlösung. Und das, was hier in der Offenbarung 21 zu sehen ist, das ist der Abschluss, der mündet in dieser neuen Welt. Und die Jahreslosung also, die wir heute anschauen wollen, enthält 4 Aussagen, die von Bedeutung sind. Zuerst, wer durstig ist, komm, wenn du Sehnsucht nach echtem Leben hast. Mangel und Durst ist ja nichts anderes als Mangel. Mangel an Wasser, an Feuchtigkeit in unserem Körper. Mangel ist etwas, was motiviert, was einen Antrieb erzeugt. Nämlich den Antrieb, diesen Mangel zu beheben. Wenn wir durstig sind, wollen wir diesen Mangel beheben, indem wir Wasser zu uns nehmen und das auffüllen, was dem Körper fehlt. Wenn wir keinen Mangel haben, dann fehlt uns oft auch dieser Antrieb. Wir haben ja jetzt die Feiertage hinter uns. Ich weiß nicht, wer von euch in dieser Zeit gefastet hat. Ich hab's nicht. Ich tue es jetzt. Es ist ja immer frustrierend, wenn man dann schon in der Woche vor Silvester in den Anzeigenblättchen die Fitnesswerbung dann sieht, die dann im erste Woche Januar dann schon angeboten wird. Die Geschäfte wissen ganz genau, wonach die Leute dann fragen. Aber zu den Feiertagen darf man auch gerne und gut und viel essen. Das ist okay. Das dürfen wir genießen. Ich habe es auch getan. Und wenn man dann so nach so einem Fondue-Gelage, wenn dann so eine ganze Hähnchenfarm und eine Rinderfarm dann irgendwo verschwunden ist und man sagt, kein Fleisch bleibt zurück, und dann sitzt man da am Tisch mit einem vollen Bauch und dann könnte jemand kommen und dir den süßesten Pudding hinstellen und die fetteste Torte. Aber wenn dein Bauch voll ist, wenn du wirklich keinen Bissen mehr runterbekommst, dann wirst du nicht zugreifen, wenn du nur ein kleines bisschen Selbstbeherrschung hast. Weil dir der Antrieb dazu fehlt, du hast diesen Mangel nicht. Du sagst, nee, das mache ich morgen. Lass stehen, morgen. Oder übermorgen, je nachdem. Ja, ich weiß nicht, dann hast du nicht genug gegessen. Aber wenn wir einfach voll sind, dann würden wir selbst süße Sachen, selbst leckere Sachen einfach stehen lassen. Als Jesus einmal einen blinden Mann geheilt hat, da kamen Pharisäer und haben sich beschwert, dass er ihn am Sabbat geheilt hat und wie das denn geht und was das denn soll. Und dann sagt Jesus zu diesen Pharisäern, zu diesen frommen Männern seiner Zeit: Wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde. Jetzt aber sagt ihr, wir sehen, darum bleibt eure Sünde. Jesus meint genau das hier. Wenn die Pharisäer mit ihrem Blindsein, wenn sie eingesehen hätten, sie haben einen Mangel, das ist das Blindsein hier, dann hätten sie die Bereitschaft, sich helfen zu lassen, so wie dieser blinde Mann, der gemerkt hat, hier fehlt mir etwas und ich möchte Hilfe. Und die Pharisäer meinen, sie sehen, sie sagen, ich brauche keine Hilfe. Und deshalb lassen sie sich von Jesus nicht helfen. Deshalb bleiben sie blind, bleiben sie in ihrer Sünde. An einer anderen Stelle sagt Jesus, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern nur die Kranken. Darüber freut sich Alfred, deshalb hat er einen Job, weil die Kranken brauchen einen Arzt. Wenn wir alle gesund wären, wäre er arbeitslos. Ich weiß, vielleicht würdest du dich auch darüber freuen, dann würdest du was anderes machen, aber die Kranken brauchen einen Arzt, die Gesunden nicht. Durst. Hier geht es nicht um H2O, hier geht es nicht um Wasser, wenn Jesus wirklich von Durst redet, sondern hier geht es von dem Durst nach echtem Leben, nach Leben, das beständig ist, das sinnvoll, das erfüllt ist. Ein Leben, das mich nicht über meine Grenzen führt, das mich nicht zerstört und kaputt macht. Ein Leben, das nicht andere kaputt macht, sondern ein Leben, das Bestand hat, das trägt, das hält, das die Löcher in meiner Seele füllt. Dieses Empfinden, dass es doch irgendwie anders sein sollte, dass da etwas nicht stimmt in meinem Leben, vielleicht am Arbeitsplatz oder in meiner Beziehung oder in meinen Freundschaften, in Beziehung zu meinen Kindern. Ein Leben, wo die Sorgen vielleicht nicht mehr da sind, die mich gerade plagen. Ein Leben, wo ich auch lerne, anders mit Ängsten umzugehen. Wo ich lerne, andere Prioritäten zu setzen. Das ist dieser Durst, um den es hier geht. Und wenn du diesen Durst in deinem Leben empfindest, wenn du das Gefühl hast, dann müsste doch eigentlich was anders laufen. Da fehlt mir etwas. Dann möchte ich dich ermutigen, komm. Komm zu Jesus, wenn du diesen Durst in deinem Leben empfindest. Und komm auch zu Jesus, wenn du denkst, es ist alles okay. Wenn du denkst, ich sehe alles. Wenn du denkst, ich habe alles, ich brauche nicht mehr. Vielleicht wird er dich überraschen. Vielleicht wirst du merken, dass da etwas ist, was du dir gar nicht vorstellen konntest, dass es dir überhaupt gefehlt hat. Ich möchte dich einfach einladen, komm zu Jesus, wenn du Sehnsucht nach einem echten Leben hast. Auch dann, wenn du vielleicht schon mal eine Entscheidung für Jesus getroffen hast. Auch dann kannst du Durst im Leben empfinden, weil du vielleicht einen Schritt von dieser Quelle weggegangen bist. Das zweite ist umsonst. Komm und nimm das neue Leben als Geschenk Gottes an. Wenn uns jemand etwas umsonst anbietet, dann sind wir vielleicht zu Recht etwas skeptisch am Anfang. Ist das ein Lockangebot? Wo sind die Folgekosten? Kann ich das Kleingedruckte lesen? Wo ist der Haken? Was will der mir in Wirklichkeit verkaufen? Nicht so bei Gott. Gott ist freigebig. Gott gibt. Gott schenkt. Gott hält nichts zurück. Gott kann geben, weil er alles hat und weil er nie arm sein wird. Gott gibt gerne und Gott gibt auch ohne Hintergedanken. Er erwartet keine Gegenleistung von dir. Du musst ihm nichts liefern, du musst ihm nichts beweisen. Du musst nicht fromm werden, um Gottes Liebe zu verdienen. Gott gibt dir alles, was du brauchst in deinem Leben und er tut es gerne. Manche sagen, was nichts kostet, das ist auch nichts. Es muss einen Wert haben, sonst ist das nichts. Das Wasser des Lebens, um das es hier geht, ist umsonst, aber es hat trotzdem einen hohen Preis. Jemand anders hat diesen Preis bezahlt, damit du es umsonst bekommen kannst. Ich habe schon gesagt, es ist vollbracht, diese Verbindung zu Jesus am Kreuz. Jesus musste Mensch werden und er musste am Kreuz sterben, damit diese Quelle des Wassers des Lebens sich öffnen kann für uns. Er hat den Preis bezahlt. Wieder zum Arzt zurück. Ein Arzt heilt in der Regel, wenn es gut läuft, die Ursachen einer Krankheit und behandelt nicht nur die Symptome. Wenn man nur die Symptome behandelt, aber die Ursache nicht findet und behandelt, dann bleibt die Krankheit da. Dann ist man nicht geheilt. Dann kommen auch die Lebenskräfte unter Umständen nicht zurück und irgendwann wird man auch die Symptome nicht mehr kurieren können. Ein Arzt muss die Ursache einer Krankheit beseitigen, damit echte Heilung erfolgen kann. Und ich hatte es schon mal in einer Predigt gesagt, die Ursache der menschlichen Krankheit ist unsere Trennung und Abkehr von Gott. Das ist das Grundproblem in dieser Welt, mein Grundproblem. Und Jesus macht den Weg zu Gott wieder frei. Er überwindet in sich selbst, weil er Mensch gewordener Gott ist, in sich überwindet er die Trennung zwischen Gott und Mensch, sodass wir Zugang haben dürfen zu Gott. Gott wurde Mensch, damit der Mensch zu Gott kommen darf. Jesus hat es alles gekostet. Seine Herrlichkeit im Himmel, er ist Mensch geworden. Es hat ihn seine Würde gekostet, er ist als Verbrecher verurteilt, ausgelacht, ausgepeitscht worden, nackt ans Kreuz genagelt. Und es hat ihn sein Leben gekostet, durch den brutalen Tod am Kreuz. Jesus hat den hohen Preis bezahlt, unserer Schuld, damit wir freien Zugang, damit du einen freien Zugang zur Quelle des Wassers des Lebens hast und damit du es als Geschenk annehmen kannst. Es ist umsonst. Komm und nimm das neue Leben als Geschenk Gottes an. Aus der Quelle. Komm zu Jesus, denn nur er kann echtes Leben schenken. Wer von euch hat schon mal frisches Quellwasser getrunken? Direkt aus einer Erdquelle heraus. Werner, Sven hat auch schon mal, du hast ja schon alles durchprobiert, was Wasser angeht. Ein paar andere auch. In Wolfsburg gab es auch einige so Quellbrunnen. Da konnte man spazieren gehen und dann von einem solchen Quellbrunnen zu einem anderen auch gehen. Frisches Quellwasser. Das hat heute nicht mehr ganz so die Bedeutung, die es früher gehabt hat. Früher war Quellwasser von einer großen Bedeutung. Heute haben wir dank unserer guten Wasserversorgung hier, danke Walter, wir haben eine gute Wasserversorgung in unserem Land, wo das Wasser aus der Leitung und auch in den Flaschen eine hohe Qualität hat. Keiner von uns muss eigentlich Angst haben, außer es passiert ein Unfall, dass er krank wird durch das Wasser, was er trinkt. Das ist in anderen Gegenden anders. In anderen Gegenden in der Welt muss man Angst haben, dass Amöben durch das Wasser in den Körper kommen und einen dann krank machen oder andere verseuchte Sachen in dem Wasser sind. Wir haben diese Angst nicht. Und früher auch in Europa war das anders. Wenn man am Fluss dann Wasser gezapft hat, wusste man nicht vielleicht, was flussaufwärts geschehen ist mit dem Wasser. Ob da jemand irgendwelchen Dreck reingekippt hat oder irgendwelche Leichen drinne gewesen sind, die das Wasser verseuchen oder sowas. An der Quelle konnte man relativ sicher sein, dass das Wasser genießbar ist. Außer im Boden stimmte was nicht. Aber sonst wusste man, da vorher ist nichts passiert. Das Quellwasser war eine Garantie für genießbares, gutes Wasser. Ich habe mal Bilder mitgebracht. Ist vielleicht ein bisschen schwer zu erkennen. Das ist eine Quelle von einem Fluss. War jemand vielleicht schon mal da? Die Bayern vielleicht schon mal? Das ist die Donauquelle. Also es gibt zwei Quellflüsse von der Donau. Einer davon ist die Breg und das hier ist die Quelle von diesem Fluss, der später dann mit dem anderen Fluss zur Donau wird. Und die Donau wird dann ja zu einem riesigen Fluss. Aber die beginnt hier. Ein Plätschern aus dem Stein. Flüsse können dann flussabwärts anders aussehen. Das ist keine Müllhalde, das ist ein Fluss in Indonesien. Vielleicht könnt ihr das erkennen. Voller Wasserflaschen, Dreck und Müll, weil man alles im Fluss entsorgt. Da würde, glaube ich, nicht mal Sven draus trinken, auch wenn er sonst hart abgebrüht ist. Aber eine Quelle ist deshalb eine Garantie dafür, dass man frisches Wasser hat, dass man dort ungetrübtes Wasser hat. Und das ist diese Quelle, um die es geht in diesem Vers. Dass wir direkt zur Quelle gehen. Nicht das abgestandene Wasser. Nicht das Wasser, was jemand schon verseucht hat. Sondern direkt zur Quelle. Und zwar zur richtigen Quelle. Es gibt auch falsche Quellen von Wasser. Falsche Tränken, wo wir trinken können. Wo der Durst dann wiederkommt. Und wo er vielleicht sogar noch schlimmer wiederkommt als vorher. Und das Salzwasser habe ich extra mitgebracht, weil wenn wir zum Beispiel auf dem Ozean sind und wir müssen dort irgendwie mit einem Rettungsboot vom Schiff runter und sind dann auf den Weiten des Ozeans umgeben von Salzwasser, dann können wir noch so viel von diesem Wasser trinken und wir werden verdursten. Salzwasser stillt niemals unseren Durst und wird niemals unseren Wasservorrat im Körper auffüllen können, weil der Körper durch das viele Salz nur noch mehr Wasser ausscheidet, um das zu bekämpfen. Und deshalb kann man inmitten eines Ozeans verdursten, umgeben von Wasser, weil man die falsche Quelle hat, aus der man trinkt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir zur richtigen Quelle gehen. Und es gibt nur eine Quelle auf dieser Welt. Eine Quelle, die lebendiges Wasser gibt, die unseren Lebensdurst nachhaltig und dauerhaft stillen kann, nämlich die Quelle des Lebens selbst, der uns das Leben geschenkt hat, der uns erschaffen hat, der weiß, was wir brauchen, der weiß, wie wir Menschen drauf sind, der weiß, wie schief auch ein Leben laufen kann und der uns trotzdem helfen möchte, der uns wieder auf die richtigen Bahnen führen kann, der uns Leben schenken kann, Gott, der in Jesus Mensch geworden ist, damit wir diese Quelle haben dürfen, zu dieser Quelle kommen dürfen. Und als letztes, Wasser des Lebens. Komm und lebe, denn dafür wurdest du geschaffen. Gott hat uns erschaffen, dass wir leben sollen. Nicht nur existieren, dass wir leben sollen. Was ist dieses Wasser des Lebens? Man kann auch sagen, lebendiges Wasser, es ist Wasser, das sich bewegt, es ist kein abgestandenes Wasser, was dann auch manchmal kippen kann, sondern es ist lebendiges Wasser. Es geht hier nicht um ein Schlaraffenland, es geht hier nicht um eine Utopie, zumindest nicht in dieser Welt. Es geht hier nicht um ein Wohlstandsevangelium, wo einem alles versprochen wird, komm zu Jesus und alles in deinem Leben wird auf einmal gut. Das ist es nicht. Es ist kein alles wird toll werden, wenn wir menschliche Maßstäbe ansetzen, wie Reichtum oder Gesundheit. Mit Jesus wird nicht jeder Mensch gesund und mit Jesus wird nicht jeder Mensch reich. Aber das Wasser des Lebens ist das Geheimnis eines tieferen Lebens. Eines Lebens, das anders gegründet ist. Das anders mit den Herausforderungen des Lebens umgehen darf. Es ist ein Leben, das fest verankert ist, um Stürme zu überstehen. Und Täler, die dunkel sind, zu durchschreiten. Das ist dieses Leben, das Gott uns gibt. Ein Leben, das nicht aus der Bahn geworfen wird, wenn auch unsere Beziehungen aus dem Takt geraten. Wenn Menschen, die mich vielleicht geliebt haben, mich nicht mehr lieben. Wenn Menschen mich verletzen und enttäuschen, wenn ich frustriert bin. Dann auch trotzdem eine Sicherheit und Stabilität im Leben zu haben, zu wissen, das tut jetzt weh, aber mein Leben hängt nicht von diesen Beziehungen ab, sondern nur von der einen, auf die es ankommt. Und der wird mir helfen, dann die nächsten Schritte zu gehen. Ein Leben, das nicht von Ängsten gebunden und bestimmt wird, das sich nicht terrorisieren lässt in dieser Welt, sondern das Kraft hat, damit umzugehen. Gott hat uns geschaffen, um zu leben. Zu leben in einer gesunden und fröhlichen Freiheit, dass wir uns entfalten dürfen, dass wir unser Leben gestalten dürfen. Und Gott möchte uns Wege zeigen und er möchte uns Türen öffnen, dass das Wirklichkeit werden darf. Natürlich in den Grenzen, die unser Leben bereithält. Natürlich nicht vollkommen, das wird erst in der Ewigkeit geschehen. Aber er möchte uns schon jetzt auch Wege zeigen, in diesem Leben zu leben. Und die Grundvoraussetzung dafür ist, wie schon erwähnt, dass wir an die Quelle des Lebens selbst gehen, nämlich zu Jesus. Dass wir sein Geschenk an uns annehmen. Dass du das Geschenk annimmst, das Gott für dich bereithält. Nämlich eine ungestörte und eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott selbst, der Quelle des Lebens. Dann kann dein Durst nach Leben gestillt werden. Und zwar nicht nur kurzfristig, sondern dauerhaft und nachhaltig. Ich will den Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Komm und nimm Anspruch. Komm zu dieser Quelle, zu Jesus. Und deshalb finde ich es so gut, dass wir heute auch Abendmahlsgottesdienst haben. Dass wir jetzt gleich das Abendmahl zusammen feiern werden. Weil es auch da genau darum geht, dass wir hier kommen. Wirklich auch kommen, nach vorne kommen. Die, die das in Anspruch nehmen, diese Quelle des Lebens schon angezapft haben. Dass wir diese Gemeinschaft mit Gott pflegen. Und beim Abendmahl geht es unter anderem darum, eben, dass wir uns bewusst machen, dass wir eine gestörte Beziehung zu Gott haben. Aber dass wir es auch mit ihm klären durften. Im Abendmahl geht es darum, dass wir wissen, dass auch Ungehorsam und Sünde in unserem Leben ist. Dass wir uns zusammen eingestehen, dass keiner von uns besser ist in dieser Hinsicht. Sondern dass wir alle gemeinsam, die wir dieses Wasser des Lebens getrunken haben, nach vorne kommen und sagen, ja, wir sind alle begnadigte Sünder. Uns wurde vergeben und deshalb dürfen wir dieses neue Leben in Anspruch nehmen. Dass wir wissen, wir haben Befreiung bei Gott erlebt. Wir haben Vergebung unserer Schuld erfahren dürfen. Bist du dir deiner Schuld bewusst? Und bist du dir der Vergebung in Jesus bewusst? Dann möchte ich dich ganz herzlich einladen, jetzt gleich hier am Abendmahl teilzunehmen.